Wir wollen heute über die Facebook-Studie sprechen, die für ein wenig Furore gesorgt hat. Und zwar liegt da der Vorwurf im Raum oder steht im Raum, Facebook oder die Wissenschaftler, die mit Facebook zusammengearbeitet hätten, hätten die Menschen, die Nutzer von Facebook als Laborratten genutzt. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf?
Ich würde mal sagen, da ist in der Tat ein bisschen was dran. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, da so ein pauschales Urteil zu fällen, weil man sich im Einzelfall schon mal ansehen muss, was die Forscher da gemacht haben. Und man muss sich natürlich auch ein bisschen Gedanken machen, mit welcher Haltung gehen Nutzer überhaupt daran an die Nutzung eines solchen sozialen Netzwerks. Die Argumentation von Facebook ist ja zum Beispiel, dass sie sagen, das würde in den allgemeinen Nutzungsbedingungen stehen und deswegen seien die Menschen automatisch informiert und hätten zugestimmt. Das ist aber wahrscheinlich nicht ganz so leicht, wie sich die da machen wollen.
Ja, Kritiker sagen letztlich, das ist ein kleiner Punkt im Kleingedruckten der allgemeinen Geschäftsbedingungen, den wahrscheinlich, keine Ahnung, das liegt im Nullkomma-Bereich, dass den jemand jemals wahrgenommen hat, diesen Punkt.
Ja, genau. Und ein, glaube ich, nicht unwesentlicher Punkt ist, dass man letztendlich ja auch nicht wirklich die Wahl hat. Ne? Diese Argumentation unterstellt ja, dass man wenn man so einem Punkt nicht zustimmt, dann auch Abstand nehmen kann von der Nutzung von Facebook. Das ist aber eine Option, die streng genommen viele Menschen heute gar nicht mehr haben. Ne? In einer Welt oder gerade in so Bevölkerungsgruppen der unter 25-Jährigen, wo die Menschen ihren Alltag ganz stark über solche Medien abwickeln, ist es einfach keine Option mehr für mich, wegen eines solchen Punktes dann einfach aus Facebook auszusteigen. Und da, na gut, da spielen dann die Strukturen, diese Medienstrukturen, auch diese monopolartigen Strukturen schon eine Rolle. Und ich glaube, an so einem Punkt muss man sich dann schon auch etwas stärker Gedanken machen, ob da eine staatliche Regulierung nötig ist, weil diese freie Entscheidung doch sehr stark eingeschränkt ist.
Nun ist es ja auch so, Sie sprachen es an, es geht ja auch darum, was mit den Daten gemacht worden ist. Und die Daten, bestehende Daten sind nicht einfach nur ausgewertet worden, sondern es ist ein Experiment durchgeführt worden mit den Nutzern. Ist das für, ohne dass die eben davon wussten, ist das für Sie ethisch vertretbar, also mit den Ethikregeln, die sich die Wissenschaft selber auferlegt hat?
Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es in der Experimentalforschung sehr oft so ist, dass man, wenn man etwas messen will, nicht einfach den Leuten vorher sagen kann, worum es geht. Also bei dieser Studie ging es ja auch darum, ob sich Emotionen beeinflussen lassen. Und wenn ich Menschen, mit denen ich so ein Experiment durchführe, auch wenn ich sowas in einem Forschungslabor machen würde, vorher schon sage, worum es geht, dann würden solche Wirkungen nicht mehr funktionieren. Das heißt, das kommt sehr oft vor in der Experimentalforschung, dass man das wahre Ziel einer Studie verschleiern muss zum Beispiel. Allerdings gehört es dann eigentlich zu den Standards, dass man zumindest hinterher die Probanden aufklärt und ihnen dann notfalls auch die Möglichkeit gibt, ihre Einwilligung zu widerrufen und Daten dann auch zu entfernen aus dem Datensatz. Und das ist etwas, was in diesem Fall natürlich nicht stattgefunden hat. Und das ist etwas, was man durchaus kritisieren kann.
Und im Vorfeld muss man das den Probanden nicht mitteilen, also natürlich nicht den genauen Gegenstand des Experiments, das leuchtet ein, weil das sonst natürlich dann das Verhalten verfälscht werden würde. Aber überhaupt, pass auf, demnächst wird ein Experiment stattfinden bei Facebook und du gehörst mit zu den Probanden.
Grundsätzlich würde ich sowas auch fordern, insbesondere im Kontext von solchen psychologischen Experimenten, wo man sich ja wirklich mit den Reaktionen einzelner Menschen auseinandersetzt in so einer Forschung. Allerdings gibt es natürlich schon auch Forschungskontexte, das muss man sagen, wo solche Feldexperimente auch nicht unüblich sind. Ne? Also man kann jetzt durchaus auch, man kennt das in der Werbeforschung zum Beispiel, experimentieren mit dem Einsatz verschiedener Werbeformen und dann in bestimmten Regionen zum Beispiel und dann gucken, ob sich das Kaufverhalten der Menschen, die unterschiedlicher Werbung ausgesetzt sind, dann eben verändert. Sowas passiert schon auch, aber da geht es natürlich nur um Aggregatdaten. Da guckt man am Ende nur steigende Umsätze eines Produkts in einem Bereich und man guckt sich eben nicht wirklich die konkreten Reaktionen einzeln identifizierbarer Menschen an. Und ich würde sagen, in so einem Fall, wo man wirklich Einzelpersonen individuell dann auch untersucht und auswertet, sollte man eigentlich die Menschen vorher zumindest grundsätzlich über so eine Möglichkeit informieren.
Würden Sie denn auch unterscheiden, was den Zweck und den Sinn einer Studie betrifft? Also wenn es zum einen Studien sind, die jetzt einem kommerziellen Interesse dienen, die von einem Unternehmen durchgeführt werden, wo man sagen kann, okay, Facebook ist ein kommerzielles Unternehmen, die Leute vertrauen sich freiwillig diesem Unternehmen an und Facebook stellt auch eine Struktur zur Verfügung und will eben Geld verdienen. Und zum anderen eben dann Wissenschaftler, die vielleicht für einen hehren Zweck und höheren Zweck forschen, die eben im Dienste der Wissenschaft tätig sind.
Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir wissen im Prinzip ja alle, wenn wir in ein Geschäft gehen, dort einkaufen, dass die Geschäftsinhaber versuchen, ihre Umsätze zu optimieren. Das fängt ja schon im ganz Kleinen an. Ne? Wenn in der Metzgerei mein Kind eine Wurst geschenkt bekommt, dann stecken dahinter ja auch so gewisse Marketingüberlegungen. Da wird auch ausgewertet, wie vielversprechend ist ein Kunde, kann ich den anregen, mehr zu kaufen. Das ist etwas, was wir wissen. Und solange so eine Forschung in diesem Kontext stattfindet, ist das, glaube ich, nicht so ein Problem. Das Problem entsteht zum Teil dadurch, dass ich mich in so einen geschäftlichen Kontext begebe und dann weiß, dass meine Daten vielleicht in einem geschäftlichen Kontext ausgewertet werden, dass sie dann aber in einem ganz anderen Kontext plötzlich noch ausgewertet werden, dass ich dann eben nicht mehr nur als Kunde eine Rolle spiele, sondern dass ich plötzlich auch als Forschungsobjekt in PNAS, in wissenschaftlichen Publikationen auftauche. Das ist mir natürlich als Kunde oder Nutzer so eines Portals nicht automatisch klar. Und da, glaube ich, kann man schon zu Recht auch sich missbraucht fühlen.
Zumal, Sie haben es angesprochen, eben die psychologische Dimension tatsächlich dann in die Stimmung oder die Stimmung manipuliert werden sollte der Probanden, was ich ja schon einen relativ großen Eingriff dann finde.
Ja, das ist in der Tat, was die Forschungsfrage angeht, relativ dramatisch. Wenn man sich die Studie mal im Detail ansieht, dann muss man feststellen, dass das nicht ganz so dramatisch ist, denn es wurden nicht wirklich manipulierte Nachrichten Menschen zugestellt. Man hat auch nicht gesucht, Menschen gezielt in die Depression zu treiben, sondern da legen die Autoren auch Wert drauf. Es wurden einfach nur existierende Nachrichten, die Menschen vermutlich sowieso gesehen hätten, etwas stärker konzentriert und nichts anderes. Also das wäre natürlich in der Tat ein ziemlicher Hammer, wenn da wirklich ganz gezielt auch eine Schädigung von Menschen in Kauf genommen würde. Das, glaube ich, kann man in dem Fall ausschließen. Das haben wir Autoren da auch gemacht. Aber auch da gibt es natürlich Grenzen, die relativ schnell überschritten werden können.
Was die Unternehmen betrifft, teilweise werden Kommissionen innerhalb dieser Unternehmen eingerichtet, die in Zukunft über solche Fragen entscheiden sollen. Bei den Universitäten gibt es solche Kommissionen schon, zum Teil die Ethikkommission. Sind die mit diesen Fragestellungen möglicherweise auch überfordert, weil dieses Datenmaterial, was da erhoben wird, im Internet eine neue Dimension darstellt und wie man in dem Fall gesehen hat, teilweise man in diesen Kommissionen auch gar nicht richtig weiß, wie diese Daten überhaupt zustande kommen?
Ja, man muss ein bisschen einschränken. Es gibt in Deutschland zum Beispiel nur in bestimmten Fächern solche Kommissionen, in der Medizin zum Beispiel. Es gibt in den USA in der Tat stärker solche universitären Ethikkommissionen. Es gibt aber in Deutschland aber zum Beispiel für Sozialforschung nicht überall standardmäßig solche Einrichtungen, die die Forschung überprüfen. Insofern sind die Standards da auch immer noch ein bisschen unterschiedlich. Was die Überforderung angeht, ist es zum einen sicher so, dass diese ganzen neuen Optionen, der Big Data Analysen, wie man das ja nennt, im Moment in der Tat noch kaum erforscht sind. Also die Möglichkeiten, die es da gibt, die erkenntnistheoretischen Optionen werden im Moment da gerade erst ausgelotet. Drittens muss man aber natürlich auch sagen, sind solche Entscheidungen am Ende immer Einzelfallentscheidungen. Wenn Sie sich jetzt die deutsche Verfassung ansehen zum Beispiel, da hat die Forschungsfreiheit auch einen Grundrechtscharakter und man kann nicht so einfach sagen, dass Persönlichkeitsschutz immer vor den Interessen der Forschung stehen. Es kann durchaus im Einzelfall wichtige Forschungsfragen geben, bei denen sich auch keine alternativen Methoden anbieten, im Einzelfall dann vielleicht auch eine gewisse Beeinträchtigung von Persönlichkeitsrechten rechtfertigen. Und werden die Entscheidungen da natürlich schon heikel. Und da muss dann eben so eine Kommission immer im Einzelfall über solche Forschungsanträge entscheiden.
Aber letztlich, wenn es diese Kommission noch gar nicht überall gibt, wäre es der erste Schritt, solche Kommissionen dann verbindlich einzuführen?
Ja, also ich meine, die Frage ist dann immer, wie die aussehen. Ich habe ja gerade gesagt, in Deutschland ist das eher fachspezifisch ein Thema, was meiner Ansicht nach auch die sinnvollere Variante ist, weil natürlich diese Forschungsfragen, gerade was diese Abwägung von Einzelfall zu Einzelfall angeht, wahrscheinlich wirklich nur fachspezifisch zu klären ist. Insofern ist es in der Tat so, mit der Zunahme solcher Probleme steigt, glaube ich, da auch der Druck auf die Universitäten und die Wissenschaft generell, da etwas systematischere Verfahren der Güterabwägung da einzurichten.
Dieses Big Data, das verführt im Prinzip ja die Wissenschaftler, zumindest habe ich das Gefühl, in diesem aktuellen Fall dazu, es sich relativ einfach zu machen, zu sagen, gut, da habe ich jetzt Zugang zu unendlich vielen Daten, die muss ich jetzt nicht mühsam empirisch erheben, sondern kann sie direkt auswerten und für uns gelten vielleicht hohe, hehre ethische Maßstäbe, Standards, aber ich benutze jetzt die Daten, die unter anderen Standards erhoben worden sind.
Genau, zum Beispiel ist es so, dass nach deutscher Datenschutzlogik und eigentlich auch nach Regeln der Forschungsethik man nur solche Daten erheben soll, die die Forschungsfrage beantworten helfen und man im Wesentlichen auf individuelle Daten, die die Identifizierbarkeit von Personen möglich machen, bleiben lässt. Und das ist natürlich was schwieriger ist, wenn man vor diesen riesigen Datensätzen sitzt, weil dort natürlich so viele Daten vorhanden sind, die eben einfach auswertbar sind und wo man sich dann oft über solche Probleme keine Gedanken mehr macht. Es verführt auch, das muss ich jetzt gerade in diesem Kontext der Studie, über die wir hier sprechen, sagen, etwas dazu auch methodischen Unsinn zu machen. Denn die Forschungsfrage, die die Kollegen da ausgewertet haben, ist letztendlich eine relativ kleinteilige psychologische und es gibt letztendlich wirklich keinen richtigen Grund, das mit 700.000 Teilnehmern zu machen. Die Frage könnte man genauso gut in einem Laborexperiment mit 200 Personen beantworten. Das wäre wirklich kein großer Unterschied. Bis hin zu der Frage, wie man dann mit der statistischen Auswertung umgeht. Auch da gibt es einen Haufen Unsinn, der da plötzlich passiert, wenn Leute mit so riesigen Datensätzen arbeiten.
Also Sie stellen grundsätzlich auch ein bisschen den Sinn dieser Studie in Frage oder einfach nur den Aufbau?
Ja, ich glaube, man kann gerade an der Studie diese Versuchung so ein bisschen nachvollziehen, denen Forscher da unterliegen. Natürlich ist das immer toll, wenn man riesige Datensätze hat. Man kann dann sehr, sehr detaillierte Effekte nachweisen. Aber letztendlich ist das alles nicht nötig. Wenn ich eine Hypothese habe, wie die Forscher, dass sich bestimmte Emotionen eben auch über so Nachrichten vermitteln, dann kann ich das auch statistisch sauber mit einem Experiment mit 200 Leuten eigentlich sehr gut nachweisen, wenn es diese Effekte gibt. Und man hätte sich dann diese ganzen Probleme, die man jetzt hat, diese riesigen Datensätze, die forschungsethischen Probleme, hätte man sich eigentlich sparen können. Das wäre unnötig gewesen.
Also dieses riesige Datenmaterial ist so ein bisschen wie so ein Candy Store für Wissenschaftler.
Ist es so ein bisschen. Ich meine, es gibt natürlich schon Daten, das muss ich jetzt aus meiner Perspektive des Mediennutzungsforschers sagen, dass diese Big Data-Datenberge für bestimmte Forschungsfragen schon neue Möglichkeiten eröffnen. Das Nachvollziehen von digitalen Mediennutzungsprozessen, das ist mit klassischen Methoden der Forschung, die wir haben, Befragungen zum Beispiel, Tagebuchstudien oder was immer man da auch macht, lange nicht so detailliert möglich, wie wenn man solche Datensätze analysiert. Und gerade im Bereich der Sozialforschung, wenn es darum geht, soziale Netzwerke zum Beispiel von Menschen und die Kommunikation in Netzwerken zu erforschen, dann ergeben sich da natürlich schon neue Möglichkeiten. Und in so einem Fall ist es, glaube ich, schon auch sinnvoll, solche Methoden einzusetzen. Aber ob das für solche sehr kleinteiligen psychologischen Experimente nötig ist, das wage ich dann noch zu bezweifeln.